Nichts geht mehr im Berliner Regierungsviertel. Ein gutes Dutzend Staats- und Regierungschefs, Außenminister und Top-Diplomaten sind in der Stadt streng bewacht von allen Seiten. Im Kanzleramt versuchen sie, eine Lösung für den Krieg in Libyen zu finden. Und alle arbeiten daran, dass es nicht auch da drinnen heißt, nichts geht mehr. Guten Abend zum Bericht aus Berlin. Die Bundesregierung legt sich so ins Zeug, weil es ein Konflikt ist, der ein wenig stabiles Land immer weiter ins Chaos stürzt. Aber sie legt sich auch deshalb so ins Zeug, weil Libyen ein Transitland für Flüchtlinge ist. Von dort machen sich Zigtausende auf Booten auf den Weg übers Mittelmeer. In Richtung einer Europäischen Union, die in Flüchtlingsfragen heillos zerstritten ist. Wenn im Juli Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, dann soll ein neuer Anlauf für eine koordinierte Flüchtlingspolitik starten, der auch das Leid an den Außengrenzen lindern soll. Michael Stempfle.
Handyaufnahmen von der Insel Lesbos. Flüchtlingshelfer heben Gräber aus. 2015 hätte sonst niemand diese 6 leblosen Körper weggebracht, die hier angeschwemmt wurden, erzählt uns Salam al-Din. Er hilft mit seiner dänischen Organisation Team Humanity Frauen und Kindern. Gerade ist er in Europa. Er will über die Zustände auf Lesbos aufklären. Ich habe alles erlebt. Ich habe Menschen direkt vor mir sterben sehen. Ich habe Kinder begraben. Ich wollte nicht verrückt werden. Ich sagte mir, zwar konnte ich Tausenden helfen, aber Hunderte konnte ich nicht vor dem Ertrinken retten. Zwar würden sich inzwischen die griechischen Behörden um die Toten kümmern, so al-Din, doch die Situation auf Lesbos sei insgesamt eher schlechter als besser geworden. Von mehr als 20.000 Flüchtlingen auf Lesbos lebt mehr als die Hälfte in Zelten, manche von ihnen seit Jahren. Strom und Heizung gibt es nicht. Die Menschen, die jetzt kommen, kriegen kein Zelt mehr. 700 bis 800 schlafen ohne Zelt. Sie haben Pech. Glück haben die, die ein Sommerzelt haben und eine Decke. Die Decke, auf der man liegt, ist auch die, mit der man sich zudeckt. Seit 2015 menschenunwürdige Zustände an der EU-Außengrenze. Und seit 2015 eine Handlungsunfähigkeit der EU. Sie ist zerstritten, ob und wie Flüchtlinge in der EU verteilt werden sollen. Dabei hat al-Din dem EU-Parlament schon vor Augen geführt, wie dramatisch die Situation vor Ort ist. Die Handlungsunfähigkeit der EU könnte ihr jetzt zum Verhängnis werden. Denn es gibt eine zweite wunde Stelle an der EU-Außengrenze. Wieder ein Konflikt, diesmal in Libyen, wieder kein einheitliches Vorgehen der EU. Die Italiener haben in der Frage Libyen einfach die Führung übernommen, wenn auch nicht offiziell. Sie bezahlen Milizen, um die Flüchtlinge daran zu hindern, nach Europa zu kommen. Nur, was, wenn der Krieg voll ausbricht? Seit Jahren kommen sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, etwa aus Westafrika, nach Libyen. Hier fallen sie dem Konflikt zum Opfer. Etwa bei einem Luftangriff auf das Internierungslager Tadjoura im vergangenen Sommer.
Das wirkliche Problem, das wir haben, ist ja, dass wir auf Milizen und auf libysche Institutionen angewiesen sind, in einem Land im Krieg, wo noch im letzten Jahr ein Flüchtlingszentrum beschossen wurde. Um das zu durchbrechen, bräuchten wir eigentlich eine aggressive Migrationsdiplomatie mit den Herkunftsländern, um diesen Ländern etwas anzubieten, legale Migration, Stipendien, Unterstützung, dass die bereit sind, ihre Bürger, die zum Großteil ja keine Flüchtlinge sind, sehr, sehr schnell zurückzunehmen, damit sich Leute nicht mehr auf den Weg machen.
Doch statt Migrationsdiplomatie in Westafrika, heute der große Libyen-Gipfel im Kanzleramt. Angela Merkel als neutrale Vermittlerin in einem Konflikt, in dem immer mehr Staaten immer mehr Einfluss nehmen. Ein Risiko. Sollte hier kein Fortschritt gelingen, könnte sich die Flüchtlingssituation an der EU-Außengrenze weiter verschärfen. Häufiger also Zustände wie derzeit auf Lesbos. Für Salam al-Din unvorstellbar. Das Leid dürfe nicht zum Normalzustand an der EU-Außengrenze werden.
Über einen Neustart der europäischen Flüchtlingspolitik sprechen wir jetzt mit dem Vorsitzenden der Linksfraktion. Guten Tag, Dietmar Bartsch.
Ich grüße Sie.
Herr Bartsch, kann das wirklich gelingen, wenn die Bundesregierung einen Neustart, eine neue Initiative für eine wirkliche gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik plant?
Also ich würde es ausdrücklich begrüßen, wenn es überhaupt mal einen Staat gibt. Denn bisher hat die Europäische Union in der Flüchtlingsfrage gänzlich versagt. Und deswegen wäre es sehr, sehr gut, wenn Deutschland hier initiativ wird und wir endlich zu einer humanen und zielorientierten Politik kommen würden.
Aber ist das denkbar, mit den Protagonisten Merkel und Orban beispielsweise wirklich was Gemeinsames hinzukriegen?
Naja gut, wenn es leicht wäre, dann hätte es ja schon lange geschehen können. Es muss wieder versucht werden. Deutschland sollte hier seine Möglichkeiten, das, was bei Griechenland mit Riesendruck erreicht worden ist, das sollte man bei dem Thema Flucht und Vertreibung auch versuchen und hier wirklich europäische Kompetenzen, Möglichkeiten bündeln.
Wie ist da Ihre Position? In der Linksfraktion ist ja das Thema Migration durchaus umstritten gewesen, seit Sarah Wagenknecht jetzt nicht mehr an ihrer Seite als Co-Vorsitzende der Fraktion ist. Ist es so ein bisschen ruhiger geworden? Liegt das daran, dass die Linksfraktion sich da jetzt einig geworden ist, wie sie zum Thema Migration steht? Oder traut sich bloß keiner mehr so laut zu sagen, offene Grenzen für alle Flüchtlinge?
Naja, wir haben da umfangreiche Diskussionen geführt und manche auch nicht immer zielorientiert. Fakt ist, dass wir immer gemeinsam agiert haben im Deutschen Bundestag, dass wir hier auch klare Positionen haben und wir haben am Ende des Jahres nun mal ein gemeinsames Papier gemacht. Das heißt ja nicht, dass Differenzen weg sind. Die sind weiterhin auch da, wie in der gesamten Gesellschaft. Aber wir haben Kernfragen, wo wir Übereinstimmung haben. Vor allen Dingen ist es die, dass wirklich die Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpft werden müssen. Nicht wie in Berlin vielfach darüber geredet, aber dann Waffen in alle Welt exportiert werden.
Bedeutet aber, offene Grenzen für alle Flüchtlinge ist nicht mehr Beschlusslage?
Ja, wissen Sie, das ist eine programmatische Frage und ich will jetzt nicht an den Worten streiten. Die Linke hat auf die konkrete Umsetzung vergleichsweise wenig Einfluss. Wir wollen eine humane Politik, wir wollen eine menschenfreundliche Politik, wir wollen nicht, dass Europa und die Humanität Europas im Mittelmeer begraben wird.
Kommen wir mal zur Libyen-Konferenz, die ja heute läuft. Da könnte ein mögliches Ziel eine Waffenruhe sein, die, so sagt es US-Außenminister Pompeo jetzt im Vorfeld dann auch wirksam überwacht werden muss. Bedeutet im Zweifelsfall auch deutsche Soldaten. Gehen Sie da mit?
Na, das ist der siebte Schritt. Erstmal muss es darum gehen, dass durchgesetzt wird, dass keine Waffen mehr in diese Region exportiert werden. Das wäre schon ein wesentlicher Schritt, denn beide Parteien könnten gar keinen Krieg führen. In ihren Regionen werden nicht mal Messer produziert. Wenn man dann eine rechtsstaatliche Ordnung in Libyen wirklich hinkriegen würde, vielleicht sogar Wahlen, dann wäre das ein Schritt, wo eine legitimierte Regierung dann bei der UN um ein Mandat bitten kann. Ich bin völlig dagegen, wie das in Deutschland üblich geworden ist. Siehe damals der Konflikt bei der Straße um Hormus, dass da Leute wie Frau Kramp-Karrenbauer oder Herr Habeck schon Ja geschrien haben, obwohl noch gar nicht gefragt worden ist. Diese Frage steht nicht. Erstmal die Schritte, die notwendig sind. Und dann kann man auch über militärische Überwachung reden. UNO als erster Adressat, Afrikanische Union, Arabische Liga und nicht Deutschland hier rufen, obwohl wir gar nicht gefragt sind.
Wenn Sie sagen, der erste Schritt muss ein Waffenembargo sein, sagen die Vereinten Nationen, von denen Sie ja auch sprechen, es gibt 20 Millionen Schusswaffen in Libyen. Da kommt es ja eigentlich auf ein paar mehr oder weniger nicht an, sondern es geht darum, wenn man sich nicht darauf einigt, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden, dann führt es zu gar nichts.
Naja, trotzdem ist es so, wenn keine Waffen mehr exportiert werden, im Übrigen auch von Frankreich, aber vor allen Dingen auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von Russland, von der Türkei, dann wären wir einen Schritt weiter, weil dann wird Kriegsführung schwieriger. Und es muss Druck auf die beiden Parteien ausgeübt werden, dass dieses möglich wird. Libyen ist nach der Katastrophe um damals Gaddafi, und da hat Deutschland sich ja mit seiner Nichtbeteiligung richtig verhalten, ist ein Failed State geworden. Und deswegen, heute gibt es eine Riesenchance, ein großer Erfolg auch deutscher Politik. Ich lobe ja die Kanzlerin selten, aber in dem Fall ist das so. Und diese Chancen sollte man nutzen. Und ja, keine Waffenexporte ist ein wichtiger Punkt. Waffenstillstand ist ein wichtiger Punkt. Dann rechtsstaatliche Ordnung. Diese Schritte zu gehen, entschlossen, das wäre gut. Mal schauen, was gleich bei der Pressekonferenz gesagt wird.
Dietmar Bartsch, schönen Dank. Und bevor wir jetzt nach möglichen Ergebnissen bei der Pressekonferenz fragen, kurz die aktuelle Gemengelage in Libyen. Die international anerkannte Einheitsregierung unter Ministerpräsident al-Sarraj kontrolliert nur noch einen kleinen Teil des Landes rund um die Hauptstadt Tripolis. Den weitaus größeren Teil beherrscht der abtrünnige General Haftar. Er hat in Benghazi eine Gegenregierung gebildet und seine Truppen stehen kurz vor Tripolis. Al-Sarraj wird von der EU zum Beispiel und der Türkei unterstützt. Ägypten und Russland halten zu Haftar. Beide Libyer, Haftar und al-Sarraj, sind ins Kanzleramt gekommen. Tina Hassel, die Frage nach dahin, gibt es denn schon erste Wasserzeichen, ob eine mögliche Einigung, vielleicht sogar eine dauerhafte Waffenruhe in greifbarer Nähe ist?
Nun, es ist noch zu früh, Oliver. Wir warten noch alle auf die Pressekonferenz. Aber es löst sich die Konferenz im Kanzleramt so langsam auf. Gerade sind erste Delegationen schon abgefahren. Und was man hört von Delegationsteilnehmern ist, dass man durchaus optimistisch ist, dass man sich heute Abend auf dieses Kommuniqué einigen könnte. Und darin ist ja eben vorgeschrieben, dass ernst gemacht wird mit dem Waffenembargo, dass diesmal wirklich die Beteiligten Schutzmächte der beiden Kriegsparteien es ernst meinen, diesen Krieg nicht mit Waffen, mit Söldnern, mit Geld weiter anzuheizen und dass es einen echten Überwachungsmechanismus geben soll, wie denn das Ganze dann umgesetzt wird. Also wir wissen noch nicht viel, aber das, was herauskommt und durchdringt, ist verhalten optimistisch.
Deutschland übernimmt da ja jetzt eine Vermittlerrolle und sollte es tatsächlich zum Erfolg kommen, dann kann man sich ja auch nicht sofort wieder zurückziehen, sondern das wird dann ja ein dauerhaftes Engagement für Libyen und möglicherweise auch in Libyen sein, mit bis hin zu deutschen Soldaten, die dort aktiv sind. Ist das unausweichlich, dass Deutschland da jetzt langfristig aktiv ist?
Nun, eigentlich gibt es heute fast nur Stimmen aus Deutschland, aber nicht nur aus Deutschland, die sagen, wer sich so bemüht hat monatelang um diese Konferenz, der kann sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen, wenn es dann darum geht, einen möglichen Erfolg auch umzusetzen und zu überwachen. Das steht, was das dann im Einzelnen bedeutet für Deutschland, das wissen wir nicht und darüber will man heute auch nicht sprechen, denn sollte es zu einer Einigung kommen, will man hier erstmal feiern. Die Frage, ob sich wirklich deutsche Soldaten beteiligen müssten an einer möglichen Blauhelm-Mission unter europäischer Beteiligung, das ist noch offen. Da hatte die Verteidigungsministerin ja schon durchaus Offenheit bekundet. Der Außenminister ist da viel verhaltener. Wir haben es im Gespräch ja gerade gehört. Die Opposition sieht das auch noch längst nicht im Moment zu diskutieren. Aber aus Union und SPD gibt es sehr wohl Stimmen, die sagen, ja, das müssen wir dann ernsthaft prüfen, aber da wird es kompliziert und darüber spricht man heute noch nicht.
Für die Kanzlerin ist das Ganze ja durchaus ein risikobehafteter Termin. Es ist ja längst nicht absehbar gewesen, ob das wirklich ein Erfolg ist. Woran liegt das, dass sie sich da so engagiert, weil es innenpolitisch für eine Kanzlerin auf Abruf sozusagen, die nicht wiedergewählt werden will, nichts mehr zu gewinnen gibt? Deswegen engagiert sie sich außenpolitisch oder wo liegen da die tieferen Gründe?
Ja, es ist vollkommen richtig. Die Kanzlerin und der Außenminister sind da wirklich ins Risiko gegangen. Sollte es hier funktionieren, dann wäre das ein echter Erfolg noch einmal für die deutsche Diplomatie. Angela Merkel könnte beweisen, dass sie immer noch als Krisenkanzlerin und Krisenmanagerin aktiv sein kann. Da war es ja in letzter Zeit doch eher ruhig um sie geworden. Und es liegt auch daran, dass es wirklich ein ganz egoistisches Interesse gibt, denn sollte wirklich Libyen immer weiter unkontrollierbar werden, an Staatlichkeit oder Reststaatlichkeit weiter zerfallen, dann wären im Grunde Flüchtlingsbewegungen nach Europa überhaupt nicht mehr zu kontrollieren. Dann würde auch die ganze Region drumherum destabilisiert. Davor hat man in Berlin und in Brüssel natürlich große Sorgen. Und Deutschland als letzter Punkt musste auch hier aktiv werden, denn die Kanzlerin auf den letzten Metern hat nicht mehr so viel zu verlieren. Und die EU konnte es nicht sein, weil bislang eben zwei wichtige Player, Frankreich und Italien, eben in unterschiedlichen Lagern standen. Deshalb musste da Berlin vorangehen und ist jetzt aber auch dann weiter in der Verantwortung.
Tina, für den Moment schönen Dank. Die Kanzlerin also in der Weltpolitik. Es geht um Krieg und Frieden. Da werden zumindest keine lästigen Fragen nach Kabinettsumbildungen gestellt. Die musste Angela Merkel unter der Woche schon beantworten. Aufgeworfen hatten die Frage aber nicht etwa Journalisten, sondern CSU-Chef Söder, der im Gegensatz zu Journalisten auf zumindest drei Ministerien direkten Einfluss hat. Sie arbeite mit allen Ministern gut zusammen, ließ Angela Merkel recht kühl wissen. Danach hatte Söder aber gar nicht gefragt. Für ihn sind einige Minister zu alt oder liefern nicht. Moritz Rödle.
Im November 2019 strahlen sie noch alle gemeinsam auf der Kabinettsklausur in Meseberg. Doch Strahlen allein reicht dem CSU-Chef nicht. Er sieht wohl nicht mehr nur Strahlemänner und Strahlefrauen, sondern vor allem Problemfälle. Unter der Woche macht er klar,
dass es auch da personelle Ergänzungen und Verstärkungen braucht. Und Ich sage das auch ganz offen. Natürlich sind auch die jeweiligen Umfragewerte und die Akzeptanzwerte einzelner Personen auch bei uns immer ein Stück weit Gradmesser für die Zukunft.
Was treibt Söder an, die Harmonie in der Union zu stören? Vielleicht die Furcht vor einer Schlappe bei den bayerischen Kommunalwahlen. Auch die immer größeren Bauernproteste machen ihm wohl Sorgen. Parteiintern wird es inzwischen als Fehler angesehen, das Landwirtschaftsministerium in Berlin an die CDU abgetreten zu haben. Söder hat deshalb eine Parole ausgegeben.
Dass wir von Bayern aus wieder versuchen, künftig den Landwirtschaftsminister zu stellen, weil dann können wir nämlich direkt in Berlin die Dinge angehen.
Und dafür müsste Söder der CDU wohl mehr bieten als Blumengeschenke, zum Beispiel den Abschied von ungeliebten Spitzenpersonal. Verkehrsminister Scheuer ist vielleicht das erste Puzzleteil im möglichen Stühlerücken. Sein Handeln in der Mautaffäre hat ihm einen U-Ausschuss eingebracht. Intern heißt es, Scheuer sei zu einer Belastung für die Union geworden. Genauso wie Innenminister Seehofer. Ihn und Markus Söder verbindet eine innige Abneigung. Söder wird schon lange nachgesagt, er wolle Seehofer loswerden. Und dem ist das durchaus bewusst.
In meinem Alter werden Sie alle noch erleben. Müssen Sie täglich nach dem Aufstehen prüfen, ob Sie noch im Amt sind?
Doch Problemfälle gibt es für Söder offenbar auch bei der Schwesterpartei CDU. Vor allem Wirtschaftsminister Altmaier und Bildungsministerin Karliczek meint Söder wohl, als er Anfang des Jahres sagt, vor allem um die Themen Innovation und Wirtschaft müsse sich die Union stärker kümmern. Viel Stoff also für eine mögliche Kabinettsumbildung. Die CDU-Chefin hat das Anfang Januar auch nicht direkt abgelehnt. Andere werden inzwischen aber deutlicher.
Wenn der Wunsch da ist, bei der CSU Personal auszutauschen, haben die ja auch Zugriff auf die Position, die sie besetzen. Ich habe da keine große Sympathie in der CDU hierfür gespürt.
Ich bin etwas genervt davon, dass, wenn eine Personaldiskussion abgeschlossen worden ist, die nächste Personaldiskussion aufgemacht wird. Ich glaube, es geht jetzt darum, sachliche Lösungen zu liefern, Inhalte zu liefern und das weniger an Personen festzumachen.
Doch Söder hat am Mittwoch im bayerischen Fernsehen schon nachgelegt. Es geht ihm gerade ums Personal.
Deswegen wird am Ende alle drüber nachdenken müssen, CDU, CSU, was wir da leisten. Und es wird so um die Sommerszeit überlegt werden müssen, zusammen auch mit der Frage, wer möglicherweise Kandidat für Kanzlerin und Kanzler in der nächsten Wahl sein wird.
Im Sommer also alles klar bei der K-Frage. Doch auch hier kommt von der CDU eine Absage.
Wir haben einen klaren Plan für dieses Jahr und auf diesem Plan werden wir und nach diesem Plan werden wir die Entscheidungen, die für uns wichtig sind, dann treffen, wenn wir das auch für notwendig und halten und wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Bleibt die Frage, wer zuerst die Zeit gekommen sieht.
Herr Bartsch, Sie könnten jetzt sicher mühelos das halbe Kabinett kritisieren, aber wer macht denn da wirklich gute Arbeit?
Die Bundesregierung als Ganzes ist ein Problem geworden. Wenn ich wirklich Minister loben soll, was mir schwerfällt, dann würde ich am ehesten noch zum Beispiel auf den Minister Heil kommen, der Vorschläge macht, die leider immer wieder torpediert werden. Und wenn ich jemanden von der Union unbedingt loben muss, dann finde ich, dass der Herr Müller in der Entwicklungspolitik zumindest hin und wieder mal Vorschläge macht, die ich interessant finde.
Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Kabinettsumbildung wirklich im Sommer?
Ich finde, dass Herr Söder recht hat. Eine Kabinettsumbildung ist überhaupt noch mal eine Chance. Ich glaube, dass diese Koalition am Ende ist. Sie ist ein Problem fürs Land. Eigentlich sollte es möglichst schnell Neuwahlen geben. Aber in einem hat Herr Söder nicht recht. Er muss vor allen Dingen bei sich selbst anfangen. Wenn ich mir Andreas Desaster Scheuer anschaue, was der zu verantworten hat an Millionenbeträge zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sollte er dort beginnen, nicht über andere reden. Ich würde mir wünschen, dass diese Regierung möglichst schnell am Ende ist.
Sagt Dietmar Bartsch, schönen Dank.
Bitte.
Das Gespräch mit Dietmar Bartsch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Über alle Details zur Libyen-Konferenz, zu Ergebnissen und Folgen berichten wir im Weltspiegel ab 19.20 Uhr, bei Anne Will ab 21.45 Uhr und natürlich in der Tagesschau. Online und bei Tagesschau 24 gibt es außerdem eine Tagesthemen-Extrasendung um 21 Uhr. Das war der Bericht aus Berlin. Schönen Abend.